mit Gebet. Genau. Vater im Himmel, wir wollen dir dafür danken, dass wir hier zusammen sein dürfen unter deinem Wort. Danke, dass du es uns anvertraut hast. Danke dir, dass wir es genießen dürfen, Herr. Es ist so eine wertvolle und eine kostbare Zeit. Wir wissen nicht, wie lange du uns gewährst, Herr, jeder individuell. Wir wissen nicht, wie viel Zeit du uns gibst in unserem Leben und wie viel wir davon auch dazu einsetzen können. Aber heute hast du diesen Tag geschaffen und hast uns diese Möglichkeit gegeben und wir preisen dich dafür. Und du kennst unsere menschliche Schwachheit und all das Versagen, Herr. Wie oft setzen wir uns an dein Wort mit den besten Vorhaben und doch erschließt sich uns vieles nicht. Und wir wollen uns vor dir demütigen und wollen dich bitten, nimm dich deines Volkes an. Das, was wir nötig haben, damit wir dich richtig verstehen. Verstehen, dass wir das Evangelium begreifen, dass wir daran tiefer werden dürfen. Dass unser Verhalten in dieser Welt sich mehr und mehr umkrempelt und andere Menschen sehen dürfen. Aber das sind nicht die gleichen Menschen. Mögest du das wirken, Herr, durch deine Gnade und durch deinen Heiligen Geist. Wir danken dir, dass wir voll Zuversicht sein dürfen. Amen. Ich freue mich sehr, dass ihr alle gekommen seid. Wir sind immer noch im zweiten Buch Mose. Ein oder andere, Heinz und Erik haben schon gedacht, wir sind vierte Buch Mose.
Seid immer noch im sehr, sehr alten Testament.
Ja, genau, es ist immer noch sehr, sehr alt. genau. Und ja, richtig. Da haben wir jetzt die Hälfte bald geschafft. Wir haben jetzt die vierte Bibelstunde, wo wir uns einen Überblick eigentlich verschaffen, weil wir sind zweite Buch Mose, Kapitel 19. Wir sind kurz davor, dass das ganze Volk zum Berg Sinai kommt, dass Gott einen sehr wichtigen Bund mit diesem Volk schließt. Ja, also es ist, wir haben uns angeschaut, was ist das für ein Bund und was macht diesen Bund so besonders? Ich würde euch damit hineinnehmen, kurz in das Wiederholen. Was ist an dem Bund so besonders? Was macht ihn aus? Wir haben mehrere Bundesschließungen, sage ich mal, durch das ganze Alte Testament hindurch. Auch von Gottes Seite mit Menschen haben wir mehrere. Ganz berühmte sind mit Noah, mit Abraham, mit David und jetzt eben hier. Was macht, und dann eben den neuen Bund als Gegenstück dazu. Was macht diesen Bund hier also zu einem speziellen, zu so einem besonderen Bund? Lass uns das nochmal kurz zusammentragen.
Der Aspekt, ja. Einzige Bund, der zweiseitig ist.
Der einzige Bund, der zweiseitig ist. Was heißt das, wenn ein Bund einseitig ist?
Also so viele Seiten du hast, so viele Seiten verpflichten sich, diesen Bund einzuhalten.
Ja, okay. Also, das heißt, wenn es einseitig ist, gehen die Verpflichtungen. Ja, also, wer ist das normalerweise? Gott. Ja, also, dann, das heißt, Gott verpflichtet sich dann zu etwas. Denn wenn es der einzige zweiseitige ist, bedeutet das, dass hier die Menschen auch zu etwas verpflichtet werden, damit der Bund aufrecht erhalten wird und damit der gilt, sozusagen. Ja. Ansonsten folgt eigentlich die Strafe. Also so wäre es vertraglich zumindest. Ja. Dass Gott dann so viel Geduld und Gnade hatte, dass es aufgeschoben und aufgeschoben und aufgeschoben wird. Das steht wieder auf einem anderen Blatt. Aber so wäre es eigentlich gewesen. Woran, an welcher Struktur und an welchen Sätzen oder einzelnen Wörtern vielleicht auch, erkennt man das dann durch die ganzen Bücher Mose jetzt bis zum fünften Buch Mose hindurch? Was sind das so für Wiederholungen, die das dann immer wieder klar machen innerhalb von diesem Bund? Weiß jemand, worauf ich hinaus will?
Segen und
Flüchtling. Ja, ja.
Also wenn ihr folgt, dann...
Du hast schon gesagt, jetzt wenn ihr. Also okay, daran merkt man das immer. Ja. Ja, ja. Wenn ihr, dann. Ja. Also diese Bedingung immer. Okay, das ist bei den anderen nicht so. Also, wenn Gott zu Noah spricht.
Ich werde dich zu einem großen Volk
machen. Ja, genau, eben, ja. Siehst du, das ist eine Verheißung im Grunde genommen, ja. Und bei David. Und hier heißt es aber, wenn dann. Okay, also, das ist sehr, sehr einprägsam. Und das liest man wirklich auch auf Schritt und Tritt. Fällt einem das auf, wenn man das, wenn man das sich bewusst macht. Dann merkt man das auch. Oh ja, das kommt die ganze Zeit vor. Wenn du, dann. Wenn du nicht, dann. Also, das ist sehr, sehr eindeutig und sehr, sehr klar. Also der einzige zweiseitige Bund. Was macht den Bund noch so besonders? Das hängt auch damit zusammen, dass der einzige zweiseitige ist. Was meint ihr?
Das ist der einzige, der gebrochen wurde.
Das ist der einzige, der gebrochen wurde, okay? Also das heißt, der einzige, der, wo Menschen beteiligt sind, heißt auch, der einzige, der wurde dann auch gebrochen. Von Menschenseite, von Gottes Seite nicht. Ja, Gott bricht nie einen Bund, Gott bricht nie seine Zusage. Aber der Mensch hat eine Möglichkeit bekommen, seine Treue und seine Fähigkeit unter Beweis zu stellen oder seine, ja, wie gesagt, seine Treue. Aber was tut er? Und dann das Dritte, was ich dann auch noch gesagt habe, das ist das einzige Bund, der dann auch aufgelöst wurde. Das haben wir dann gesehen im Neuen Testament. Wo vom neuen Bund die Rede ist, bedeutet nichts anderes, als dass der alte Bund aufgelöst wird. Also, die anderen Bünde werden nie aufgelöst, wird nie einfallen, dass die aufgelöst würden, aber dieser Bund aufgelöst. Ja. Und da entstand der neue Bund. Das gucken wir uns dann alles noch an, wenn es soweit ist. Und dann haben wir letztes Mal jetzt uns betrachtet und uns näher angeschaut, was das Wesen dieses Bundes ist. Und das ist weit mehr, als dass es einfach nur, sagen wir so, man kann sagen, ein gescheitertes Projekt ist. Ja? Mensch hat eine Chance bekommen, hat es einfach nicht geschafft und das Projekt ist gescheitert, sozusagen. Könnte so aussehen. Aber es ist weit mehr. Wie wir im Neuen Testament dann gesehen haben, haben wir gesehen, es ist sogar letztendlich ein Bund des Fluches. Es ist sogar ein Bund des Todes oder ein Dienst des Todes, ein Dienst der Verdammnis, haben wir gesehen. Also, warum? Das haben wir auch betrachtet. Ist das Gesetz und der ganze Bund an sich böse gewesen und schlecht gewesen? Hat Gott irgendwas Böses genommen, den Menschen, so wie, habe ich das Beispiel genommen, ja, so wie in dem Gleichnis Lukas das benutzt, ja, oder die Evangelisten, ja, der Sohn fragt um ein Ei und der Vater gibt einen Skorpion. Hat Gott so gemacht hier? Nee, ausgeschlossen, oder? In Römer 7 heißt es, das Gesetz ist vollkommen und gerecht und heilig und gut. Also es ist nichts, kein schlechtes Geschenk eigentlich, was Gott gegeben hat. Aber wo ist das Problem? Und das, denke ich, ist sehr, sehr offenkundig und sehr, sehr deutlich geworden.
Und Gott halt schon wusste, dass die Menschen es nicht schaffen und dass die Strafe halt der Tod ist, wenn man es nicht schafft.
Ja, aber wo ist das Problem, dass es gescheitert ist und dass es da dann eben so schlecht gelaufen ist? War die Ursache das Gesetz, haben wir gerade gesagt? Nein, es kann nicht das Gesetz.
Die Menschen sind einfach ungeeignet.
Die Menschen sind ungeeignet. Also das Problem liegt beim Menschen. Ja? Das Problem liegt, und das Gesetz ist geistlich, heißt es auch in Römer 7, das Gesetz ist geistlich. Der Mensch ist von Natur aus fleischlich. Kann das Fleischliche etwas Geistliches allein begreifen? Verstehen? Was sagt 1. Korinther 2, Vers 14? Ein natürlicher Mensch aber nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist. Ja? Denn es muss geistlich beurteilt werden, sagt er. Okay, also Fleisch ist dazu nicht in der Lage. Es ist oft schon gesagt, ja, wie wenn du zu einem Toten das einem eins erklären willst. Er ist nicht in deiner Welt, er ist nicht in deiner Ebene und er hat keine Fähigkeit, das wahrzunehmen, was du sagst und es zu begreifen und darauf zu reagieren. Richtig. Okay. Also, das ist das ganze Problem. Jetzt würde ich gerne auf diese Frage eingehen, die sich daraus ergibt. Wenn das so ein schlimmer Bund eigentlich ist, der eigentlich dann letztendlich auch die Verurteilung des Menschen zur Folge hat, der eigentlich in den Tod hineinführt, er sagt, weil dieses Gesetz ist so ein grausamer Herrscher, ist so ein grausamer Knecht, der verurteilt jeden, macht ohne Ausnahme jeden Mensch verurteilt es. Warum hat Gott dann so einen Bund den Menschen gegeben? Er hat es ja im Grunde genommen gewusst, was das für Auswirkungen, was das für Konsequenzen hat. Warum hat Gott so einen Bärendienst dem Menschen erwiesen? War das einfach nur, ja, halt probieren wir mal Plan A und dann danach kommt, wenn es nicht funktioniert, dann haben wir zum Glück noch Plan B. Manche haben tatsächlich wirklich so eine Auffassung von Gott und von der Bibel. Aber ich sage, das ist ein sehr, sehr kleines und sehr, sehr geringes Bild von Gott, was ich nicht befürworte. Lasst es uns, ich denke, einige von euch denken schon und wissen ungefähr, worauf es hinausläuft, aber lasst uns noch es lesen. Ich will auch nicht, dass wir nur richtig denken, sondern dass wir es mit der Bibel begründen können, dass wir von der Schrift her sagen können, da steht es geschrieben. Okay? Deswegen müssen wir jetzt blättern ins Neue Testament, in den Römerbrief. Römerbrief, Kapitel 3. Und wisst ihr, wenn wir gerade im Alten Testament unterwegs sind an so, vor allem an so wichtigen Stellen, dann brauchen wir ganz dringend das Neue Testament, das uns das Alte Testament erklärt und auslegt. Weil sonst marschieren wir und kommen irgendwo raus, wo wir eigentlich dann später, wenn wir das Neue Testament lesen, auf einmal merken, oh, das habe ich aber anders gelesen, eigentlich, als ich eigentlich hätte sollen. Also, es ist ganz, ganz wichtig, weil du kannst, wenn du es isoliert liest, sage ich immer, du kannst alles draus machen. Okay? Deswegen, wir brauchen immer die ganze Schrift von A bis Z. Also, hier ist Paulus mitten da drin, den Menschen aufzuzeigen, würde ich sagen, was in seinem Herzen ist und wie er eigentlich ist. Und dann beschreibt er hier so, benutze sehr viel Schrift, um es zu beweisen, damit keiner auf die Idee kommen kann, dass es vielleicht nicht stimmt. Und er benutzt nicht nur zwei oder drei Zeugen, wie es normalerweise üblich war. Sagt, ich lege noch ein paar drauf. Also wir schreiben hier, wir lesen Vers 9 hier, sagt er so, haben wir einen Vorzug, da spricht er über die Juden. Er sagt, haben wir als Juden einen Vorzug? Da geht es davor hin und her. Es nützt es was, dass man Jude ist oder nicht? Sagt er, vielen, jederlei Hinsicht. Aber in einer Hinsicht nicht. In welcher nicht? Denn wir haben sowohl Juden als auch Griechen vorher beschuldigt, dass sie alle unter der Sünde seien. Wie geschrieben steht, jetzt kommt seine Beweisführung. Da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der Gott sucht. Also das ist interessant, es gibt doch viele Menschen, die Gott suchen, oder? Da steht aber, da sucht keiner Gott. Was suchen die Menschen? Was sucht der Mensch von Natur aus?
Sich selbst.
Ja, und oftmals irgendwie ein Weg oder eine Bestätigung, um seine Sünde aufrechtzuerhalten, um das alles. Warum und braucht der Mensch? Oder ich beobachte das, dass der Mensch sich gerne so einen Gott zurechtlegt, der ihn bestätigt und der durch das, was er tut und das, was er leistet, er sich am Ende auf die Schulter klopfen und sagen kann, okay, das ist in Ordnung. Du bist okay so. Du kannst vor mir so bestehen. Du bist gut genug. Ja? Paulus sagt aber, und dann sage ich, okay, und dann, du sagst mir, da ist jemand, der Gott sucht, der sucht wirklich Gott. Sage ich, es kann sein, wenn der Herr ihn sieht, aber ganz oft ist es so, dass sie einen Gott suchen. Aber wenn ich ihnen Gott verkündige, wie er ist, dann sagen sie auf einmal, oh, mit so einem Gott will ich aber nichts zu tun haben. Dann sage ich, dann suchst du nicht Gott. Ja? Wenn wir ihn so verkündigen, wie er sich darstellt, ja, mit so einem Gott, nee, ich hab mir anders vorgestellt, ich suche einen anderen Gott. Ja, dann such, aber dann sag nicht, dass du Gott suchst. Okay, kommt kurz aus, Flug. Alle sind abgewichen, sie sind allesamt untauglich geworden. Da ist keiner, der Gutes tut. Auch keiner. Ihr Schlund ist ein offenes Grab. Mit ihren Zungen handelten sie trügerisch. Nächstes Zitat. Vipperngift ist unter ihren Lippen. Ihr Mund ist voll Fluchens und Bitterkeit. Nächstes Zitat war das. Das nächste, fünfte. Ihre Füße sind schnell Blut zu vergießen, Verwüstung und Elend ist auf ihren Wegen und den Weg des Friedens haben sie nicht erkannt. Noch ein, 6 Zitate. Es ist keine Furcht Gottes vor ihren Augen. Jetzt das ist, was Paulus jetzt sagt. Wir wissen aber, dass alles, was das Gesetz sagt, es denen sagt, die unter dem Gesetz sind. Zu welchem Zweck? Damit jeder Mund verstopft werde und die ganze Welt dem Gericht Gottes verfallen sei. Was bedeutet das? Kannst du nochmal zusammenfassen? Was ist das Ziel des Gesetzes? Damit jeder Mund verstopft werde. Was heißt das?
Damit sich keiner mehr rechtfertigen kann.
Damit sich keiner mehr rechtfertigen kann. Damit keiner mehr sagen kann, schau, ich bin doch in Ordnung. Okay? Und damit die ganze Welt dem Gericht Gottes verfallen sei. Also das ist dann das, was dann logischerweise daraus folgt. Wenn sich keiner mehr selbst rechtfertigen kann, dann deutet das, dass alle dem Gericht verfallen sind, oder? Also, das Ziel von dem Gesetz ist letztendlich, alle unter eine gewisse Anklage zu bringen. Aber das ist stark. Aber das ist, denke ich, relativ eindeutig. Und Paulus macht es, wenn er den Römerbrief noch weiter entwickelt, macht er das noch, macht er diese Aussage nochmal. Römerbrief Kapitel 11. Wenn wir da ein bisschen weiterlesen. Da geht es vor, Israel Unglauben gewesen ist, zugewandt hat und ihnen diese Möglichkeit gegeben hat, hineingepfropft hat in den Baum und so weiter. Das ist alles viel Material, mit dem wir uns noch beschäftigen. Aber ihr kommt jetzt zu einem Schluss, nachdem er das alles dargestellt hat, sagt er jetzt hier, Vers 32, schaut man, das ist ganz ähnlich, ja, wieder. Denn Gott hat alle zusammen in den Ungehorsam eingeschlossen, damit er sich aller erbarmt. Also alle heißt jetzt hier in dem Kontext ist immer wieder, heißt alle? Ja, und aber nicht, das bedeutet
einmal
nicht.
Ja und einmal nein, oder was?
Ja,
hast du alle ja wohl
genau. Schon. Aber die zweiten alle, die bezieht sich auf Juden und Heiden. Also das, weil er hier die ganze Zeit Juden und Heiden im Wechsel, das könnte man sich angucken, aber ich weiß, wenn wir jetzt den ganzen Text lesen, dann gibt es mehr Fragen, als wir jetzt in dem Rahmen jetzt hier beantworten können. Deswegen, er beschreibt das hier alles, Juden, Heiden und hin und her, und dann sagt er, Gott hat alle zusammen in den Ungehorsam eingeschlossen, Juden und Heiden hat er in den Ungehorsam eingeschlossen, damit er sich alle erbarmt. Damit er auf diesem Wege allen diese Gnade zugänglich macht und anbietet, ohne zu sagen, jetzt sind es nur noch die Juden, oder zu sagen, es sind nur die Heiden. Jetzt alle. Ja, in diesem Sinne. Also, aber das ist das Ziel des Gesetzes und das ist das Ziel des Evangeliums, zuerst alles in den Ungehorsam einzuschließen. Aber das ist aber wichtig, dass wir das wissen, dass wir das sehen. Wir denken, das ist aber gemein. Warum macht Gott das so? Aber wir werden sehen, warum. Aber es ist nicht nur im Römerbrief zu sehen. Die ganzen im Evangelium wird es sehr, sehr, sehr deutlich. Ich weiß nicht, wie ihr das versteht und wie ihr das lest, wenn ihr mal Matthäusbrief, ja, Evangelium schon mal zurückblättert. Wenn man vom Alten Testament herkommt, hat man den Eindruck, das Gesetz war ganz leicht, also dass man sagt, jetzt können wir die nächste Stufe erreichen vielleicht. Eigentlich nicht, man hat gesagt, man kommt eigentlich irgendwo her, wo man sagt, es reicht eigentlich, man kann es überhaupt nicht schaffen. Es ist ausgeschlossen, dass man es irgendwie schaffen kann.
Aber viele haben es doch gedacht, sie schaffen es.
Viele haben es, und das war das Problem.
Viele haben sich alles gehalten von Jugend an.
Ja, ja, und eben, genau. Und deswegen, viele waren trotzdem noch davon überzeugt, sie können es halten. Sagt, ist okay, wenn ihr es immer noch nicht gelernt habt, dann müssen wir noch einen drauflegen.
Ach so,
was kommt jetzt?
Okay.
Bergpredigt. Matthäus 5 bis 7. Warum fängt Jesus seinen Dienst so an, wie er ihn anfängt?
Wisst ihr, Fortführungsgesetz ist ein.
Ja, um alles unter dem Gesetz einzuschließen. Ja, oder alles unter dem Ungehorsam einzuschließen. Alles unter der Sünde einzuschließen. Okay? Also die Bergpredigt ist nicht so, dass Jesus sagt, okay, jetzt will ich mal, ich werde jetzt hier mein Reich aufrichten und ich will, dass ihr genau alle so lebt. Das ist nicht das eigentliche Ziel jetzt an der Stelle. Denn Jesus weiß, dass der Mensch überhaupt nicht in der Lage ist, im Geringsten nur so zu handeln. Aber dann wird es interessant, oder? Und dann sagt Jesus auch etwas über das Gesetz. Vers 17. Hier sagt er, meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Und das haben einige gedacht, als er seinen Dienst angefangen hat. Also, oh, super, sieht gut aus. kann machen und lassen, was man will. Das Gesetz gilt nicht mehr. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Ganz wichtig und ganz voll von Lehre, die eigentlich wert wäre, darüber nachzudenken, aber lasst uns noch ein bisschen weitergehen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis der Himmel und die Erde vergehen, soll auch nicht ein Jota, also ist dieses kleinste Buchstabe im hebräischen Alphabet, oder ein Strichlein von dem Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Wer nun eins dieser geringsten Gebote auflöst und so die Menschen lehrt, wird der Geringste heißen im Reich der Himmel. Wer sie aber tut und lehrt, dieser wird groß heißen im Himmel. Also worum geht es? Gesetz halten. Und lehren und halten. Nicht auflösen. Und jetzt schauen wir, was er sagt. Das ist so wichtig. Denn ich sage euch, wenn nicht eure Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten und Pharisäer weit übertrifft, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Und das ist wirklich wie, wenn wir haben ein Bild von den Pharisäern, also die sind immer die Heuchler und das sind die Bösen, aber in den Augen des Volkes waren die Profis, also die so nach Gerechtigkeit gestrebt haben, die so bemüht waren, das Gesetz einzuhalten, dass andere einfach nur bewundert daneben stehen können und sagen, wow, die sind wirklich dabei. Okay. Und wenn jemand auf dem Weg des Gesetzes es erfüllen könnte, wie sagt Paulus über sich selbst, Philipper 3? Er sagt, wenn jemand auf dem Weg des Gesetzes hätte gerecht werden können, dann wäre ich der beste Kandidat gewesen. Ja, okay, das ist natürlich eine steile Behauptung, aber er hat rein von seiner Abstammung her die besten Voraussetzungen, ja, Hebräer von Hebräern, durch und durch hebräisches Blut, nichts vermischt oder so, ja. Er sagt, astrein, beschnitten am achten Tag, alles wie es sein muss, aufgewachsen zu den Füßen Gamaliels, des besten Lehrers, ja. Ein Eiferer für das Gesetz, er sagt sogar untadelig geworden, ja, nach der Gerechtigkeit, die im Gesetz ist. Er meint damit natürlich nicht, dass er gerecht geworden ist auf dem Gesetz. Aber er sagt, wenn jemand Grund hat, sich aufgrund seines Fleisches und auf das, was er durch sein eigenes Ich, durch seine eigene Natur geleistet hat, wenn jemand gibt, der sich rühmen kann, dann ich, sagt er. Also ich erst recht. Und also merken wir, und er war einer von diesen Pharisäern. Ja? Also wir merken, die waren, menschlich betrachtet waren, das... Wenn du auf das Gesetz schaust und er sagt, wenn nicht eure Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten weit übertrifft, nicht nur noch ein bisschen besser ist, ihr müsst die Elite sein, müsst vorne dran sein, wenn sie sich weit übertrifft, werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Das ist eine harte Aussage, oder? Und was macht Jesus jetzt hier, wenn wir weitergehen? Er sagt, was ist eigentlich töten? Ja, also für euch, euer Standard vom Gesetz ist, du sagst, ich habe noch nie jemand umgebracht. Jesus, ja, bist du sicher? Was sagt er? Wer zu seinem Bruder sozusagen Raka, also das heißt das Dummkopf, ein Ausdruck der Verachtung, der wird dem Hohen Rat verfallen sein. Also der muss eigentlich vor ein menschliches Gericht gezogen werden, deswegen. So ernst ist das eigentlich, ja. Wer aber sagt, du Narr, also so eine Steigerung einfach, ja, der Hölle des Feuers verfallen sein wird. Oh, wow, also das ist krass, oder? Und dann wissen wir ja weiter, wie es schreibt, Ehebruch. Er sagt ja, nicht wenn es erst vollbracht ist. Das ist schon mit den Augen fängt es an. Was ist das Ziel von Jesus hier? Alle Männer und hauptsächlich die Männer, ja eben in dem Fall ja, unter die Sünde einzuschließen. Und zu sagen, glaub nicht, dass du dich ausnehmen kannst. Falsches Schwören, ja, dann haben sie ihr ganzes System mit dem Schwören aufgebaut da. Und Jesus sagt ja und ja und nein und nein. Und wenn das Nein nicht gezählt hat, dann bist du eingeschlossen unter dem Gesetz der Sünde. Weiter, was ist vergelten und so weiter. Ja, rechte Backe, linke Backe. Das so, dass du am Ende kommst, ja. Was sagt denn Vers 48? Wo sage ich das ein bisschen so, Klammer zu. Vers 20 ist Klammer auf. Vers 48 ist Klammer zu, so ein gewissen Maß zumindest. Ihr sollt nun vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Also, ja, wenn es weiter nichts ist... Dann sieht es ja gut aus.
Sagt Jesus denn an irgendeiner Stelle, wie Paulus, dass das eigentlich keiner schafft?
Das, was Jesus hier tut, ist, dass er die Menschen dazu bringt. Und eine an einer Stelle fällt mir jetzt auf Anhieb nicht ein. Aber lasst uns mal zwei andere Stellen noch nachlesen. Indirekt bestätigt das an einer Stelle. Lukas Kapitel 10. In den Evangelien, wenn wir die Evangelien lesen, dass wir sie nicht so lesen. Man kann es zum Beispiel, das ist jetzt wieder barmherzige Samariter Gleichnis. Und der Dietmar hat eine gute Predigt darüber gehalten, deswegen werde ich nicht in der Fülle nochmal ausrollen. Würde ich euch einfach nur raten, schnappt sie euch und hört sie sich an. Ich kann euch gerne da nochmal das Datum auch mitteilen oder die Datei auch, wie auch immer. Also, was der ganze Kontext hier ist, ja, einer kommt zu Jesus und sagt, was ist das größte Gebot? Und dann sagt Jesus, ja, du sollst Gott lieben von ganzem Herzen und von ganzer Seele und deinen Nächsten wie dich selbst. Dann, also es ist das, was er selber sagt. Ab 25 ist es Kapitel 10, Vers 25, genau, das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Und also Jesus bringt ihn selber darauf, er gibt diese Antwort und dann sagt Jesus ganz interessant zu ihm. Er sprach aber zu ihm, du hast recht geantwortet, tu dies und du wirst leben. Also, mit deinem ganzen Herzen, ganzer Seele, ganzer Kraft, deinen Nächsten wie dich selbst, wenn du das tust, dann brauchst du mich nicht, dann wirst du leben. Also, verstehst du, was ich meine? Tu dies und du wirst aufgrund dessen leben, dass du das tust. Eigentlich, wenn du es ganz streng nimmst, ja, müsste man dann ab da einen Schnitt ziehen, eigentlich sagen, okay, Vergangenheit löschen wir jetzt mal kurz aus. Jesus sagt, ab jetzt. Ja, aber Gott macht das immer wieder. Bei Jesaja sagt, okay, kommt her, lasst uns miteinander rechten. Ich werde eure, wie sind die, wie blutrot, werde ich sie weiß machen, wie Schnee. Ja, aber bringt es was? Es bringt für den Moment was, aber im nächsten Moment ist schon wieder blutrot. Ja, das ist wie, wenn du ein Kleid wäscht von einem, der blutet, ja, wäscht es, machst ganz sauber, ziehst ihn wieder an, es ist gleich wieder dreckig. Okay, also es hilft nichts, weil der Mensch nicht anders geworden ist. Also Jesus schickt ihn tatsächlich so weg, wir denken, warum macht er das? Indem er aber sich selbst, jetzt ist der Pharisäer wieder, indem er aber sich selbst rechtfertigen wollte, sprach er zu Jesus, und wer ist mein Nächster? Also ist völlig eigentlich, Jesus, so wollte er eigentlich nicht abgefertigt werden, der Pharisäer. So einfach wollte ich es eigentlich nicht. Und ich meine, du kannst es ja auch nicht so allgemein meinen, Jesus, dass ich jetzt alle liebe wie mich selbst. Oder dass ich Gott. Das ist doch ein bisschen zu arg. Wer ist jetzt mein Nächster? Auf wen soll ich mich jetzt konzentrieren? Wer ist jetzt genau gemeint? Das kann ja nicht so allgemein sein. Und dann nimmt Jesus ihn mit hinein und sagt, okay, ich gebe dir mal ein Beispiel. Und das Beispiel, das ist so utopisch, das ist so, das hat sich... Das
verstehen wir halt kaum, weil ja. Beim herzigen Samariter ist bei uns so ja. Im Kopf drin, das ist ein guter Mensch.
Ja, ja. Aber worum es geht, Jesus zeigt hier eine Situation auf, die würde sich nie so abspielen, das würde keiner eigentlich so machen. Und warum? Warum? In Samariter und Juden. Wie ist das?
Feinde.
Württemberger und Badener. Viel schlimmer. Ja. kann sich das gar nicht vorstellen. Ja, das sind Kriege geführt worden. Die haben sich gegenseitig völlig abgelehnt. Völlig abgelehnt. Ihr wisst ja, was die Juden für einen Weg gemacht haben, damit sie nicht durch Samaria durchlaufen müssen. Also es ist alles bekannt. Und jetzt, dass ein Samariter da hinkommt, und dass der den auf seinen Esel lädt, dass seine Wunden verbindet, auf seinen Esel lädt und dann die Herberge trägt und für ihn sorgt, die Nacht über dort bleibt und dann am nächsten Morgen zu dem sagt, wenn du noch mehr Geld brauchst, werde ich dir noch mehr Geld bringen, wenn ich wiederkomme. Das macht keiner. Und warum bringt Jesus so ein krasses Beispiel? Damit er seine Waffen strecken muss und dann sagt, okay, dann kann es keiner. Sagt Jesus, gut, herzlich willkommen. Jetzt sind wir richtig. Okay, also Jesus fordert sie bewusst so heraus, letztendlich, damit sie eigentlich die Waffen strecken müssen. Aber leider tut es der Mensch eben doch nicht. Ja, er sagt dann, meistens orientiert er sich dann so an den Gleich, sagt er, okay, so perfekt kann keiner sein. Ich gucke einfach, wie die anderen sind und gleiche mich an denen an und dann versuche noch ein bisschen eine Schippe draufzulegen und dann ist es in Ordnung. So sind wir Menschen.
Ich denke, dass auch diese Aussage, zum Beispiel der Priester und der Tempeldiener, die wollten sich nicht unrein machen und Jesus zeigt, wie ihr Wertsystem völlig daneben ist. Die maßen sich an Sachen, die völlig irrelevant sind. Mhm. Und das, was eigentlich wertvoll in Gottes Augen sind, haben sie überhaupt nicht geblickt.
Ja, ja, genau. Ja, denn Barmherzigkeit ist besser als Schlachtopfer und all diese Dinge, ja.
Ja.
Das kommt mit dazu, ja. Zeigen wir, wo eigentlich sein Herz ist. Darum geht es eigentlich.
Genau.
Ja. Und weiter blättern, Lukas 18. Das ist wieder einer, der so von sich überzeugt ist. Du hast es vorher schon gesagt, der reiche Jüngling, ja. Und das ist wieder das gleiche Vorgehen letztendlich eigentlich. Und da heißt es, der Oberste kommt, sagt, guter Lehrer, was muss ich getan haben, dass ich in das ewige Leben hineinkommen kann? Die Antwort von Jesus ist wieder so interessant. Ja? In Johannes Evangelium sagt er doch ganz oft, glaubt an mich. Ja? Ist auch richtig. Aber was macht er mit diesem hier, wo bei dem klar ist, dass er so von sich selbst überzeugt ist? Dass er selbstgerecht ist. Was macht er mit ihm? Er schickt ihn los und sagt, halte das Gesetz. Du sollst nicht töten, du sollst eine Ehe brechen. Du sollst ein falsches Zeugnis reden, du sollst ehre deinen Vater und deine Mutter. Schaut, wie er antwortet. Ja. Dies alles habe ich befolgt von meiner Jugend an. Als Jesus auf dies hörte, sprach er zu ihm. Und als ob Jesus ihm das abkauft und nicht weiß, dass er anhand allein von Matthäus 5, 7 nie Ehe gebrochen wird. Okay. Ja, und jetzt eben. Eins fehlt dir noch, als Jesus aber dies sprach zu ihm, eins fehlt dir noch, also so vermittelt ihm noch, okay, du bist jetzt ganz knapp dran, so vermittelt er ihm, du, ganz knapp dran, jetzt brauchst du noch eins. Also, geh hin, verkauf alles, was du hast, verteile an die Armen und du wirst den Schatz im Himmel haben, komm, folge mir nach. Und es scheitert. Weil Jesus einen Punkt, und das ist, macht Jesus, er deckt bei ihm einen Punkt auf, wo er festhält und wo er schließt ihn wieder, seht ihr, schließt ihn wieder unter das Gesetz ein, unter die Sünde. Um ihm zu zeigen, mein Lieber, du bist sehr überzeugt von dir, aber es führt nirgendwo hin.
Aber das Angebot war sicher ernst gemeint, oder?
Ja, sicher war es ernst gemeint, klar.
Nicht nur ihm irgendwie aufzeigen, wie schlecht er ist, sondern
nee.
Ich denke, es war ernst gemeint.
Klar, das ist das letztendliche Ziel natürlich immer, wenn der Mensch erkennt, dass er so schlecht ist, dass er dann sagt, ja, dann brauche ich ja jemand anders, der es für mich macht. Dann brauche ich ja jemand anders, der diese Gerechtigkeit für mich erwirkt.
Ja, Sascha, was du meinst, das war ja nicht so von Jesus gemeint, dass er wirklich jetzt denkt, der macht das dann und dann kommt er in den Himmel deswegen. So war es ja
nicht
gemeint.
Aber Jesus
nein.
sagt ja,
verkaufe das und folge mir nach.
Verkaufe das, ich
ja.
denke, also, oder was denkst du, das ist ja ernst gemeint, der will nicht nur hier irgendwie
nein.
das aufzeigen, sondern mach's und folge mir nach, ist ja ein
klar, es ist natürlich, er lädt ja alle ein, zur Nachfolge ihm hinterherzukommen, aber das Vordergründige, worum es hier geht, ist, ihm aufzuzeigen, wo sein Problem ist und was er nicht bereit ist, loszulassen. Ja? Und dass er genauso ein Sünder ist wie die anderen auch. Dass er nicht hier dem Meister auf Augenhöhe begegnet und dann von dem Jesus Schulterklopfen bekommt und sagt, ah, du bist schon recht, du bist ganz gut, so wie du bist. Ja, das hat er sich vielleicht erhofft. Irgendwo doch ein bisschen einen Zweifel gehabt oder einfach ist so von einem gut anerkannten Rabbi dann so ein Kompliment zu bekommen, das ist doch was, oder? Jesus hat dafür nichts übrig. Ja.
Ich frage mich,
Das, was danach kommt, ist aber schon ein bisschen schwierig dann, weil da ja nochmal extrem drauf eingeht, dass jetzt gerade die Reichen es besonders schwer haben, aber die anderen haben ja jetzt aus dem, was du in den letzten Minuten gesagt hast, haben ja alle irgendeinen Punkt. Warum hebt jetzt Jesus die Reichen jetzt besonders hervor?
Weil die Reichen sind die verleitet sind, also rein vom menschlichen Betrachten, also eher dazu verleitet sind, selbstgerecht zu sein und sich an diesen Dingen festzuhalten und viele Fragen auch gar nicht erst zu stellen. Derjenige, der arm ist, der nichts hat, der kommt eher auf die Idee, dass er auch geistlich ein Stück weit arm ist, dass er bedürftig ist, dass er jemand anders braucht. Okay? Deswegen sagt Jesus, ich bin für die Armen gekommen, ich bin für diejenigen gekommen. Da meint er aber nicht einfach nur Jesus war halt nur ein Armenprediger und für die Reichen war er nicht da. Das ist auch ganz wichtig. Okay, lass uns das noch ein bisschen weiter lesen. Da kommt nämlich auch noch ein sehr, sehr wichtiges Zitat. Ja. Vers 24, ja, als aber Jesus sah, dass er sehr betrübt wurde, sprach er, wie schwer werden die, welche Güter haben, in das Reich Gottes hineinkommen. Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Und wenn man die Reaktion der Jünger betrachtet, dann meint er tatsächlich wahrscheinlich so ein Nadel, von der Nadel, ein kleines Öhr, wo jedem klar ist, da geht auf keinen Fall ein Kamel durch. Aber die Jünger sind außer sich und sprachen, und wer kann dann gerettet werden? Wenn der nicht gerettet werden kann, der schon fast alles erfüllt hat, Jesus, du hast es ja indirekt bestätigt, der hat schon fast alles erfüllt, nur eins fehlt ihm. Also ich bin so perfekt nicht. Aber wenn selbst so einer, der reich ist und der dann nur wie ein Kamel durchs Nadelöhr zum Glauben kommen kann, ja, wer sind dann wir? Was ist die Antwort Jesu? Nein, ihr schafft es schon. Nein, guck mal. Jesus sagt, was bei den Menschen unmöglich ist, ist möglich bei Gott. Und übrigens, was wird uns ab Kapitel 19, ab Vers 1 dargestellt? Und er ging hinein und zog durch Jericho. Und siehe, da war ein Mann mit Namen Zachäus genannt. Und der war ein Oberzöllner und war reich. Oh, interessant. Also auf einmal wird, zeigt Jesus das, was bei Menschen unmöglich ist. Es ist aber möglich bei Gott.
Ja, ja.
Also Doppelpunkt. Eingreift. Und wenn er, wenn ihm die Augen öffnet, wenn ihm sein Zustand klar macht, aber das ist die Voraussetzung. Zachäus war sich seines Zustandes bewusst, oder?
Ja, das, und viermal, wenn er Leute betrogen hat.
Ja, das zeigt, dass er über das Geforderte, was vom Gesetz hinausgeht. Jesus stellt diese Forderung an ihn nicht, aber er geht über das, was vom Gesetz gefordert war, hinaus, zeigt das auf. Also wir merken hier, wie auch Jesus da, wo er merkt, da ist diese Selbstgerechtigkeit da, wie er darauf reagiert, indem er die Leute zum Gesetz schickt. Okay?
Kann es so sein, dass im Alten Testament diese Gesetze so ein bisschen wie im Kindergarten, und man sagt den Kindern, ihr dürft sich euch nicht schlagen, ihr dürft nicht drängeln, ihr dürft nicht das und das und das nicht machen. Und es ist alles richtig, es ist alles richtig. Und es ist nur ein Verhaltensmuster. Aber da steckt was dahinter. Ihr solltet miteinander lieben. Aber die Kinder sind nicht so weit. So man sagt, okay, das und das, diese quasi Grundsätze. Und wenn Jesus kommt, der sagt, das ist das, was es ist. Aber ich sage euch das, was es bedeutet eigentlich. Ja.
Sicher, klar.
Und dann zum Beispiel diese Leute, die sind konfrontiert mit der Bedeutung des Gesetzes. Ja, verkauf alles und gib den Armen. Das ist die Bedeutung des Gesetzes.
Ja, sicher.
Und da haben sie überhaupt nicht machen können. Ja.
Ja, das ist ja eben, was Matthäus 5 bis 7 auch macht, ja, zu zeigen, du hast das Level oder das Eigentliche nicht erfüllt, wenn du einfach nur jemand umgebracht hast, ja. Also er macht es deutlich, worum es eigentlich geht, geht viel weiter, geht viel mehr.
Genau.
Und zeigt so einfach demjenigen, der selbstgerecht ist, auf, wo es eigentlich hakt, ja. Okay, also wir sehen, dass das immer wieder das Ziel ist. Übrigens auch Johannes 8 zum Beispiel, bringen Sie die zu ihm, ja. Und was hier sagt Jesus, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Zeigt den wiederum auf. Hey, ihr seid so schnell, andere zu richten. Aber wer jetzt ohne Sünde ist von euch, der werfe den ersten Stein. Bringt er sie wieder an den Punkt, oh, und jeder muss es da letztendlich sogar eingestehen. Dass sie nicht in der Lage sind. Aber lass uns weiter unseren Gedanken verfolgen. Was nützt es denn, wenn alles unter dem Gesetz eingeschlossen ist? Okay, Ziel erreicht. Alles ist unter dem Gesetz eingeschlossen. Keiner kann sich mehr rechtfertigen. Alles ist gedeckelt unter der Sünde. Aber was nützt es? Warum macht Gott sowas? Der eine oder andere weiß natürlich, worauf es hinausgeht. Aber wiederum, ich will es von der Schrift her mit euch anschauen und begründen. Ich denke, dass es zwei Begründungen gibt, mindestens zwei Begründungen. Das erste ist, was wir sehr gut kennen, dass wir nämlich nicht aufgrund unserer Gerechtigkeit und aufgrund von Werken gerettet werden können. Dass Gott es dadurch aufzeigt. Dass Gott deutlich macht, dass auf diesem Weg keine Rettung möglich ist. Es gibt, würde ich sagen, drei Prediger, die uns permanent versuchen, etwas anderes zu vermitteln. Prediger 1 ist der Satan, der uns immer wieder sagt, hey, du kannst, mach, arbeite, du kannst es verdienen. Der zweite, der es uns immer wieder deutlich macht, ist unser, der zweite Prediger, wie sagen, ist unser Fleisch. Stolz in dem Fleisch. Ja, der sagt, aber so schwach, so klein, so gering bin ich auch nicht. Klar, keiner ist perfekt. Ja, natürlich. Nobody's perfect, sag mal, ja. Jeder hat so seine Fehler. Aber wenn Gott ein bisschen auf die Sprünge hilft und wenn er ein bisschen von seiner Kraft gibt, dann geht das schon. Dann klappt es. Ja, klar, jeder braucht ein bisschen, jeder hat mal einen Durchhänger, jeder hat mal ein bisschen. Aber so schwach und so klein sind wir dann auch nicht. Also Fleisch, ja, was sich dagegen regt, was sich dagegen wehrt. Und die ganze Welt, die uns etwas anderes predigt. Schaut euch das ganze System an, egal wo wir reingehen, Wirtschaft, Leistung, Leistung, Leistung. Ohne Leistung kriegst du kein Geld. Und ich meine, das ist ein gewissem Maß auch richtig so, aber prägt uns alles. Und das ganze Denken von Religion, wie ist Religion aufgebaut? Es ist immer das, du leistest etwas, du trägst zumindest etwas bei, damit Gott dir hilft und damit du gerettet werden kannst. Ja, das ist immer dieses, du kannst und du sollst. Und das sind drei gewaltige Prediger, die wir permanent um uns herum haben und die uns bestärken und sagen, ah, du bist doch noch was für Gott. Und du kannst noch und du bist noch nicht völlig am Ende. Du musst noch nicht ganz die Waffen strecken.
Den dritten.
Ja. Mhm. Was?
Den dritten hast du schon
genannt. Ja, das ist der Teufel. Der Teufel, unser Fleisch und die Welt.
Ach so, die Welt, okay.
Ja, alles, was um uns herum ist. Also wir sind umgeben letztendlich davon. Wenn wir nicht Gottes Wort haben und nicht sein und die Gemeinde haben, diejenigen, die schon erneuert worden sind von Gott, dann haben wir eigentlich nur das, was uns gepredigt wird permanent. Es ist kaum etwas, denke ich, was tiefer verwurzelt ist bei uns als dieses Denken. Wenn ihr euch mit jemandem unterhaltet, der an Christus nicht glaubt, was denkt ihr mal, was sind die allermeisten Argumente? Warum? Also stell dir die Frage, was denkst du, wirst du in den Himmel oder in die Hölle gehen? Was sagen die meisten? Ich denke schon, dass ich in den Himmel gehe.
So schlecht bin ich ja gar nicht.
Mehr Gutes getan als Schlechtes.
Ja, es ist immer das, genau. Also ich habe mehr Gutes getan als Schlechtes.
Andere sind viel schlimmer.
Ich habe gespendet. Ich habe mein Leben aufgeopfert für meine Kinder. Ich habe dies oder jenes oder so. Versteht ihr? Der Mensch hat, und gerade wenn er nicht vom Heiligen Geist erleuchtet ist, er hat 1000 Gründe, sich selbst zu rechtfertigen. Es ist so tief drin im Menschen. Und selbst derjenige, der eigentlich unten ist und am Boden ist, der hat immer noch genug Gründe aufzuzählen, warum er das Opfer ist, warum immer er derjenige ist, dem alles schlecht gemacht worden ist und dessen Leben zerstört worden ist, aber er selber nicht. Ja, klar, ist auch nicht perfekt, aber die Hauptschuld tragen die anderen. Ja. Also und so der Mensch immer in diesem drin, sich selbst zu rechtfertigen. Und immer, es ist so tief drin, wenn der Geist nicht auf einmal Licht schenkt. Deswegen sage ich, Gott nimmt das ganze Alte Testament sich Zeit. Er nimmt sich viel, 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 viel Zeit, um dem alle Grundlage zu entziehen. Und wir werden nicht wieder anfangen zu blättern, aber ich habe es immer wieder mit euch schon gemacht, dass wir hindurchgegangen sind, und die Geschichte des Volkes Israel angeschaut haben. Und das Gesetz ist dabei so wichtig, weil Gott dieses Gesetz benutzt, um das aufzuzeigen. Das ist sein Mittel, um den Menschen zu zeigen, dass er es nicht kann. Darum schließt er alles unter dem Gesetz ein. Darum schließt es, damit der Mensch begreift, ich kann es nicht. Ich kann es nicht. Ich werde es nie können. Und aus diesem Grund und urteilt auch Paulus ganz interessant. Ich gucke kurz. Oh, 1. Timotheus. Ich schlage das mal auf. Das ist eine sehr interessante Stelle. Aber wir können das, denke ich, einordnen. Paulus warnt Timotheus und sagt, da gibt es einige, die Lehren, Fabeln, Geschlechtsregister und alles Mögliche. die mehr Streitfragen hervorbringen, als dass sie den Glauben und den ganzen Dienst, der geschieht, dass sie den fördern. Das sagt, einige sind davon abgeirrt von dem, was es eigentlich geht im Glauben. Sie lehren Geschwätz zugewandt, sagte Vers 7, sie wollen Gesetzeslehrer sein und verstehen nichts. Weder. 1 Vers 7. 1. Timotheus 1, Vers 7. Danke, ihr müsst immer fragen, immer unterbrechen. 1. Timotheus 1, Vers 7. Seid ihr mit mir, ja?
Jetzt.
Los geht's. Sie wollen Gesetzeslehrer sein, also diese Leute, und verstehen nichts. Weder was sie sagen, noch was sie fest behaupten. Also, sie sind Gesetzeslehrer, das kennt ihr eigentlich aus, ja? Er sagt, sie verstehen überhaupt nicht. Wir wissen aber, dass das Gesetz, interessant wieder, gell? Gut ist. Wir wissen, das Gesetz ist gut. Wenn jemand es gesetzmäßig gebraucht. Das heißt, wenn jemand es so versteht, wie es gedacht worden ist. Wenn jemand es so auffasst, was der eigentliche Zweck ist. Indem er dies weiß, dass für einen Gerechten das Gesetz nicht bestimmt ist. Gott, also er sagt hier, Gott hat das Gesetz nicht in erster Linie für die gegeben, die gerecht bereit sind, sondern für wen? Er zählt er auf hier. Gesetzlose, Widerspenstige, für Gottlose und Sünder, für Heillose und Unheilige, Vatermörder und Muttermörder, Mörder, Unzüchtige, Knabenschänder, Menschenhändler, Lügner, Meineidige. Und wenn irgendetwas anderes der gesunden Lehre entgegensteht, nach meinem Evangelium, macht er wieder das Gleiche, gell? Schließt er wieder alle ein.
Ja, aber das sind so Extrembeispiele. Also da kommt man ja echt noch mal, ja, so einer bin ich ja nicht.
Das ist richtig, ja, deswegen brauchen wir die ganze Schrift. Ja, aber...
Lügner war es noch nie.
Ja, ja, Lügner, gell? Mein Eidige. Widerspenstige, da können wir uns auch, denke ich, alle wiederfinden. Es kommt immer auch, weißt du, du kannst auch entweder... Wie gesagt, die schlimm und widerspenstiges Vers, ja, genau, ganz am Anfang. Auf jeden Fall die Ausrichtung, die wir haben. Warum hat Gott das Gesetz gegeben? In erster Linie für Gottlose. Er sagt, damit dieses Gesetz sie an den Punkt bringt und damit sie durch das Gesetz ihr Zustand erkennen und zum Leben kommen können. Oh, ihr Lieben, brauchen wir eigentlich Gesetz für Evangelisation? Wenn wir mit anderen Leuten über den Glauben sprechen, brauchen wir da Gesetz? Ich glaube, wir brauchen viel Gesetz. Also es gab, wie gesagt, Spurgeon, glaube ich, der das gesagt hat, also wenn man, das muss man nicht 100% so stehen lassen, aber von der Intention, sagt 90% Gesetz predigen und 10% Evangelium. Ich meine, das Gesetz gehört ein Stück weit zum Evangelium, ich will es nicht so aufspalten. Aber wir verstehen ungefähr, was er meint, oder? Also das bedeutet, wenn du, und das ist das, was heute vielfach geschieht, ja, dass Gott, und ich, bevor ich das jetzt, wie vermitteln wir unseren Kindern auch, wie sie zum Glauben kommen können? Das ist auch interessant, oder? Spielt das Gesetz da eine Rolle oder spielt es keine Rolle? Interessant, oder? Wenn sie eigentlich noch nicht zum Glauben gekommen sind, glaube ich auch, dass das Gesetz eine wichtige Rolle in diesem Sinne hat. Gerade wenn wir sehen, dass zum Beispiel unsere Kinder sehr überzeugt sind von sich selbst, was Jesus tun würde, ist, sie zum Gesetz zu schicken. Zu sagen, okay, dann tu und mach und halte. Warum? Weil Jesus so gemein ist und so fies ist. Nein, weil sie zu der Einsicht kommen müssen, weil sie zu der Erkenntnis kommen müssen, dass sie nicht dazu in der Lage sind. Und wisst ihr, wenn ihr so einem immer nur predigt, ja, Gott liebt dich und Gott, Jesus ist am Kreuz für dich gestorben, es stimmt alles. Ihr versteht, es ist nicht falsch. Ja, in dem Sinne. Aber versteht ihr? Die Kinder, was entstehen daraus für Kinder oder für Gläubige?
Wie? Passt schon alles.
Passt schon alles, die selbstgerecht wiederum sind, die zufrieden sind mit ihrem Zustand, wie er ist, und die Christus nie richtig schätzen gelernt haben. Versteht ihr, wann, ab welchem Zeitpunkt werde ich sagen, dieser Name ist über allen Namen, das ist meine einzige Hoffnung. Ja, wenn es Christus nicht gibt, dann lasst uns das Leben beenden, um es krass zu sagen. Wann? Wenn ich durch Gesetz an diesen Punkt gebracht worden bin. Wenn ich durchs... Was? Wenn man gescheitert ist. Wenn man gescheitert ist. Wenn man kapituliert und wenn man sagt, okay, dann ich kann es wirklich nicht. Aber es gibt einen, der es kann. Dann sind wir an dem Punkt, versteht ihr? Wenn wir immer nur das Evangelium so, ja, Gott liebt dich, ja, wunderbar, dann machen wir weiter so. Nein. Wir müssen an den Punkt, müssen an den Zerbruch kommen. Wir müssen an den Punkt kommen, wo wir sagen, wenn wir jetzt nicht jemand anders haben, dann sind wir für immer verloren. Darum geht es. Darum hat Gott das Gesetz eingesetzt. Darum hat es uns gegeben. Das seht ihr, das den Zweck dessen.
Ja, hinzugeben,
ja. Ja, absolut. Und deswegen können wir sagen, wir brauchen das Alte Testament nicht mehr.
Ich denke, das Alte Testament ist mir zu krass, das lese ich nicht.
Ja, ja, eben. Wahnsinn. Natürlich ist es krass, aber es muss krass sein.
Immerhin hast du das schon mal erkannt, gell, dass es so krass ist.
Ja.
Weil manche würden das dann nicht so langweilig.
Ja. Ja. Richtig, ja. Das ist schon mal ein Schritt weiter, aber noch nicht durchgedrückt.
Aber irgendwie diese Ausgleich finde ich sehr, sehr schwierig. Du hast auch der andere Seite. Leute sagen, ja, ich bin so ein toller Hecht, dass Jesus für mich gestorben ist. Ja, das ist quasi diese Seite. Und dann diese andere Seite, ich werde nie,
ja, natürlich,
ich nie lieben, weil ich immer wieder
auf den Arten
fahre. Das Fischen, vor allem für den Kindern,
ja,
finde ich super schwierig.
Also da haben wir in der Erziehung natürlich eine wahnsinnige Aufgabe auch anvertraut bekommen, weil du kannst dem einen, der ist schon völlig am Boden und sieht keine Hoffnung und du bringst ihm immer noch Gesetz und Gesetz und Gesetz, ja, und Gesetz, genau. Und du zerstörst ihn. Du machst ihn kaputt, habe ich dich. Okay. Du zerstörst mehr, als dass du aufbaust. Den musst du Christus vor Augen malen und sagen, Christus ist tatsächlich für dich gestorben. Der hat wirklich alles getragen. Und der ist nicht nur für das gestorben, für das, was bis dahin passiert ist. Und ab jetzt musst du perfekt und heilig und vollkommen leben. Er ist für alles gestorben, für dein ganzes Leben. Als er dich erwählt hat, als er dich ausgesucht hat, hat er dein ganzes Leben gesehen. Hat er nicht einen kurzen Ausschnitt davon gesehen und dann gesagt, und dann später überlegt er sich doch anders. Das war interessant. Einer hat gesagt, Gott weiß noch viel mehr, welche Abgründe in unserem Herzen sind, und hat uns trotzdem geliebt und hat uns trotzdem erlöst. Es ist wirklich so, oder? Ich meine, wir haben schon manchmal ein Bild von uns, wo wir von uns erschrecken, aber Gott, vor Gott liegt es offen. Er weiß, wie unser menschliches Herz ist, er kennt es. Trotzdem hat er uns geliebt, trotzdem hat er uns herausgerufen, trotzdem hat er uns neu gemacht. Galater Kapitel 23 nochmal in diesem Zusammenhang, ihr kennt es, ich will
Kapitel
nur
3,
oder? Kapitel 3, danke. Ja. Ab Vers 21 können wir das lesen. Galater 3, 21 sagt er, hier geht es um die Verheißung, die Abraham gegeben worden ist. Und die Frage, wie hängt alles eine mit dem anderen zusammen, oder Paulus macht hier wiederum die Bedeutung des Gesetzes deutlich, sagt, ist das Gesetz gegen die Verheißung Gottes, steht es einander entgegen, sagt, auf keinen Fall, denn wenn ein Gesetz gegeben worden wäre, das lebendig machen könnte, wir sehen im Konjunktiv, ja, wenn ein Gesetz da wäre, durch das der Mensch ewiges Leben hätte bekommen können, ja, dann wäre wirklich die Gerechtigkeit aus dem Gesetz. Sagte, dann wäre das wirklich, wenn Gott gesagt hätte von Anfang an, das ist ein Weg, den man gehen kann, und der wird wirklich zum ewigen Leben, der führt wirklich zum ewigen Leben, wenn man das kann, ja, aber wenn das ein gangbarer Weg wäre, ja, für den Menschen, ja, dann wäre es wirklich möglich. Aber bevor der, dann heißt Vers 22, aber die Schrift wiederum, gell? Aber die Schrift hat alles unter die Sünde eingeschlossen, damit die Verheißung aus Glauben an Jesus Christus den Glaubenden gegeben werde. Warum hat er es gemacht? Damit es aus Glauben sei. Damit, ich habe es geschrieben, sola fide, allein der Glaube. Ja, das wäre eins von der Reformation. Ja. Das ist völlig klar, dass es nur noch auf dem Glauben beruht. Okay, weiter. Bevor aber der Glaube kam, wurden wir unter dem Gesetz verwahrt. Er sagt, es wurde alles eingeschlossen und wir sind da drin verwahrt. Wir sind wie eingeschlossen, wie im Kerker. eingeschlossen auf den Glauben hin, der offenbart werden sollte, also mit Blick auf das, also nicht einfach eingeschlossen und da sollen sie für immer bleiben, sondern mit Blick auf das, was eigentlich geschehen sollte, mit Blick auf den Glauben hin eingeschlossen. Also, und das ist so klar jetzt, oder? Also ist das Gesetz unser Zuchtmeister auf Christus hingeworden, damit wir aus Glauben gerechtfertigt würden. Nachdem aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr dem Zuchtmeister und so weiter. Aber die Funktion und die Aufgabe des Gesetzes wird uns sehr klar, oder? Sehr deutlich. Das Gesetz ist dazu da, dass es uns zuerst einschließt und dass wir dann unter dieser eingeschlossenen Hoffnungslosigkeit feststellen und merken, oh, wir brauchen ihn, wir brauchen diesen Retter. Wir brauchen den, der uns rausholt, der uns befreit. Eine Frage, auf die ich jetzt abschließend noch eingehe. Und warum ist es so wichtig, dass es allein aus Glauben sei? Und Gott hätte ja trotzdem auch so machen können eigentlich, dass das auf dem Weg der Werke Gerechtfertigung zu erreichen ist. Gott hätte es so irgendwie machen können, oder? Aber warum sollte es allein aus Glauben sein?
Wenn wir für 0,00001% verantwortlich wären, dann wäre es verloren, ja.
Okay. Also wir merken, und was hat es mit dem Ziel? Ich sag's einfach, der Grund ist, damit alle Ruhm und damit alle Ehre Gott zufällt, oder?
Ah, okay.
Ja. Damit er alles bekommt, damit er alle Ehre bekommt, damit er alle Anerkennung bekommt. Epheser.
Schwiegervater jetzt in die Decke gehen wahrscheinlich.
Ja, okay, das kann ich verstehen. Also wird mir auch richtig stinken als, ja. Also mal oder mein Fleisch. Einfach stinkt es richtig. Ich will auch Ehre haben, ein bisschen. Ich will auch ein bisschen Anerkennung haben. Natürlich. So tickt unser Fleisch. Epheser Kapitel 2, Vers 8. Letzten zwei Verse. Denn aus Gnade seid ihr gerettet. Das hilft noch fertig blättern. Das ist eine wichtige Stelle auch. Epheser 2, Vers 8. Denn aus Gnade seid ihr gerettet, durch Glauben. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Damit niemand sich rühme. Okay, warum ist es nicht aus Werken? Damit keiner mehr irgendeinen Grund hat, sich irgendetwas zu rühmen. Irgendetwas stolz zu sein, auf irgendetwas zu sagen, okay, auf die Schulter klopfen zu können. Und abschließend 1. Korinther Kapitel 1. Das hängt damit zusammen, das Thema ist nicht 100% das gleiche, aber es hängt sehr, sehr, sehr eng miteinander zusammen, wie ich finde. Die Korinther, die haben danach gestrebt, etwas zu sein und etwas zu gelten. Auch in den Augen der Welt jemand zu sein. Sie wollten nicht gering und verachtet und klein sein. Und Paulus ermutigt sie und sagt, Gott hat das Kleine und das Geringe auserwählt. Seid froh darüber. Vers 28. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott auserwählt. Das, was nicht ist, also das, was nichts gilt, damit er das, was ist, zunichte mache. Also damit er dem den Boden unter den Füßen zieht, was in dieser Welt was gilt. Dass sich vor Gott kein Fleisch rühme. Aus ihm, also das heißt aus Gott, aber kommt es, dass ihr in Christus Jesus seid, der uns geworden ist. Weisheit von Gott, Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung. Damit, wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Lieben, es gibt doch immer wieder Dinge, auf die wir stolz sind, oder? Ich meine jetzt, auf unserer Lösung, ich weiß nicht, wie ihr da auf was vielleicht stolz seid, aber es gibt immer wieder Dinge, deren wir uns rühmen, oder? Was sagt Paulus uns hier? Wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Wessen darf man sich rühmen? Mit wem darf man angeben? Mit Gott. Also versteht ihr, was ich meine? Wer sich rühmt, also wer mit etwas angeben will, wer mit etwas protzen will, sagt, ich habe Gott. Er ist all mein Ruhm, er ist all meine Ehre. Mir findest du nichts, aber er ist alles. oder wie Paulus allein, vielleicht fällt mir noch ein, ich habe gesprochen, die letzte, aber wenn es so sich Gedanken schießt, Kapitel 6, Vers 12 im Galaterbrief, ganz am Ende, ist direkt auf Nachbarschaft fast, ja, nicht ganz. Sagt er, so viele im Fleisch gut angesehen sein wollen, die nötigen euch, beschnitten zu werden, nur damit sie nicht um des Kreuzes Christi willen verfolgt werden. Also wieder ganze Kontext dahinter. Denn auch sie, die beschnitten sind, befolgen selbst das Gesetz nicht, sondern sie wollen, dass ihr beschnitten werdet. Warum? Damit sie sich eures Fleisches rühmen können. Also sie wollen angeben mit Leuten, die sie sozusagen für ihren Glauben gewonnen haben. Ja. Okay, also, was sagt Paulus? Mir aber sei es fern, mich zu rühmen, als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Was für ein Vers. Paulus sagt, ich will mich letztendlich will ich mich nichts rühmen, aus dieses Kreuzes. Das will ich hochhalten, das sollen alle Leute sehen. Das will ich als Aushängeschild haben. Für mich gekreuzigt, für mich geboren, gekreuzigt, gekrönt. Für mich. Das ist unser Ruhm. Darauf wollen wir stolz sein. In einem guten und gesunden Sinne. Ich hoffe, dass es für uns beiträgt, einfach, obwohl ihr vieles von diesen Dingen auch wisst, dass es für uns beiträgt, dass wir wissen, an dem Punkt, wo wir jetzt kommen im Alten Testament, ja, wenn Gott ihnen das Gesetz gibt, mit welcher Absicht und mit welchem Ziel, mit welcher Ausrichtung es ist, alles unter das Gesetz einzuschließen, damit unsere Hoffnung allein auf Christus ruht. Damit er allein unser Ruhm ist. Ihr Lieben, und wenn das wirklich so ist, dann hoffe ich sehr, dass wir ein bisschen was anzugeben haben, jeder Einzelne, im Gebet Gott gegenüber. Das heißt, dass wir uns seines Werkes rühmen können, dass wir ihn anbeten können. Das meine ich damit. Ich hoffe, dass es in euren Herzen, eure Herzen damit mir sind. Nochmal auf.